Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße euch alle zu dem Vortrag BSD Alternativen zu Linux. Was ist BSD? Woher kommt BSD? Dann gibt es viele Leute, die mal Unterschiede gehört haben zwischen FreeBSD, NetBSD, OpenBSD. Was ist das? Und warum sollte ich möglicherweise ein BSD statt einem Linux einsetzen? Das sind Fragen, die man auf Linux-Tagen oder anderen Veranstaltungen häufig an irgendwelchen Ständen hört. Das sind Fragen, die ich jetzt versuche im Laufe dieses Vortrages ein bisschen zu beantworten. Ich werde es wahrscheinlich nicht hundertprozentig in allen Fällen schaffen. Aber ich werde einen Einblick bringen, was BSD ist und wo es herkommt, wie es entstanden ist und was es heute der Stand der Entwicklung ist. Wo kommt BSD her? BSD selber ist erstmal dadurch entstanden, dass in den 70er Jahren zwei Leute irgendwas zusammengeschustert haben, das sich Unix nannte und die Quellen für dieses Unix genommen haben und Kollegen und Kumpels an anderen Universitäten zur Verfügung gestellt haben. Eine dieser Universitäten ist die Universität in Berkeley in Kalifornien. Dort haben zwei Leute diese Sache ebenfalls aufgenommen und sich angeguckt und festgestellt, der Editor der Idee, der ist einfach Mist. Und haben angefangen, einen Editor namens VI zu entwickeln. Dieser VI war ein Editor, ist ein Editor, der auch heute noch verwendet wird, der wahrscheinlich auch vielen in irgendeiner Form bekannt ist. Ja, dieser Bill Joy, hat dann gesehen, okay, es gibt noch andere Sachen, die hilfreich sind im Zusammenhang mit dem Unix und hat angefangen, diese Sachen zu sammeln und alles das, was er da gefunden hat, auf ein Band gepackt und dieses Band hat er verteilt. Dieses Band ist die sogenannte First BSD, die erste Berkeley System Distribution. Bei diesem ersten ist es nicht stehen geblieben, Unix wurde abgedatet und es entstand eine Weiterentwicklung des ersten Bandes, der ersten Distribution, das Second BSD, eine Weiterentwicklung, damals noch basierend auf die PDP-11. Dieses Second BSD wurde auch in den nächsten Jahren noch weiterentwickelt. Und zwar ist das die Basis für die PDP-11-Entwicklung. Wenn ihr also irgendwann mal irgendwie ein 2.11 BSD oder sowas sieht, das ist eigentlich für die PDP-11 gedacht. Im gleichen Jahr, 1979, erscheint erst auch eine dritte Ausgabe der Berkeley System Distribution. Diese enthält erstmal neben irgendwelchen Entwicklungstools oder kleinen Programmen einen eigenen Kernel. Mit diesem Kernel passiert Folgendes, dass der nochmal verändert wird, 1980 erscheint, als vierte Ausgabe. Und diese vierte Ausgabe der Berkeley System Distribution ist auch die Ausgabe, die jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren weiterentwickelt wird. Und die Ausgabe, die, welchen Recht im Sinne auch zum ersten Mal die WEX, also ein 32-Bit-System, unterstützt. Als Neuheit, die erwähnenswerte Neuheit für diese vierte Ausgabe ist, dass erstmals ein neues Dateisystem erscheint, dieses Berkeley Fast File System, das mit einigen Sachen Schluss macht, wie zum Beispiel kurze Filenamen, Directory bis sonst wohin, Pfadlängen bis 1024 Zeichen und solide, stabil und all diese schönen Eigenschaften hat, die man heute schätzt. So, der Bill Joy, den ich vorhin erwähnt habe, der wechselt dann kurz darauf zu Sun Microsystems, nimmt die Quellen von dem 4.1c BSD, wenn ich mich recht entsinne, mit und baut auf Basis dieses BSDs etwas, das nennt sich Sun OS. Die Sun OS wurde dann weiterentwickelt bis hin zu einer Änderung, wo es dann zum Solaris wurde. Und an die Stelle von diesem Bill Joyce, ein gewisser Kurt McCusick, eingetreten, hat die Entwicklung übernommen. Von diesem Kurt McCusick stammt unter anderem das Fast-File-System. Ja. Dann sehr wichtig ist das Erscheinen des 82, das Erscheinen des 4.2 BSDs, das erstmal ein TCP-IP-Stack enthält. Dieser TCP-IP-Stack ist damals entstanden aufgrund einer Ausschreibung bzw. Förderung des amerikanischen Militärs im Rahmen eines DARPA-Projektes. Nun ist es so, dass bei diesen DARPA-Projekten nach amerikanischem Recht die steuerfinanziert sind und diese steuerfinanzierten Entwicklungen sollen nach amerikanischem Recht auch allen amerikanischen Bürgern zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite haben einige Leute auch rumgehämmert, wir wollen diesen TCP-IP-Stack auch haben. Also wurde 1983 eine Ausgabe, Sonderausgabe von dem 4.2-BSD erstellt, die nur den TCP-IP-Stack enthält. Nichts weiter. Dieser TCP-IP-Stack wurde dann von anderen Firmen auch übernommen und in ihre Betriebssysteme integriert. Die Lizenz von diesem TCP-IP-Stack ist die erste, nach meinem Kenntnis, relativ liberale Lizenz, die man als Open Source bezeichnen könnte. Im gleichen Jahr gründete auch ein gewisser Stallman die Free Software Foundation. Das heißt, für mich ist also so 83 so das Gründungsjahr für freie Software und Open Source. 1985 wird das Berkeley-Fast-File-System nochmal verbessert, sodass es im Prinzip in unserer heutigen Form erscheint. Diesen kleinen netten Kollegen da unten rechts in der Ecke, der ist auch 85 entworfen worden und ist seitdem sozusagen das Logo für BSD, was bei Linux eben halt der Pinguin ist. Des Weiteren, 85, das mittlerweile erschienene 4.3 BSD wird zurückportiert auf die PDP-11. Warum ist dieses wichtig? Das ist erstmal deswegen wichtig, weil kurz darauf, also 2 Jahre später, die 4.3 BSD nochmal generell überholt wurde, um zwar unter dem Gesichtspunkt, dass die Quellen alle durchgeforstet wurden und aufgetrennt wurden in maschinenabhängige Teile und maschinenunabhängige Teile. Das heißt, hier wurde bewusst nochmal ganz scharf getrennt. Das ist für diese Plattform, das ist für jene Plattform. Und diese Trennung ermöglichte daraufhin allen Firmen, die das 4.3 BSD irgendwie lizenziert haben, ihre eigene Software und ihre eigenen Betriebssysteme weiterzuentwickeln. Betriebssysteme, die auf diesem 4.3 BSD basieren, gibt es eine ganze Menge. Das ist beispielsweise AIX, das SunOS, irgendeine SunOS-Version, HPUX hat auch Teile übernommen und so weiter und so weiter. Das war damals die große Zeit, wo sich fast alle Firmen dort an diesen Quellen bedient haben. Ja. Dieses 4.3 BSD hat aber noch immer ursprüngliche Anteile vom ursprünglichen AT&T Unix, das noch aus den 70ern zurückging, und es breitet sich so langsam Ärger. Das Verständnis zwischen Berkeley und AT&T hat sich verschlechtert und AT&T hätte ganz gerne diesen Code wieder ein bisschen unter Kontrolle und möchte den raushaben. Und dieser Steve Bostick hat damals ein Neuschreiben des Netzwerkcodes erzwungen und daraufhin ist dann das 4.3 BSD Net 1 erschienen, dass diesen Netzwerkcode nochmal rausbringt. 1990 wurde das Ganze nochmal renoviert, das Reno, als 4.3 BSD Reno mit Mach-Unterstützung und dem SunFS drin. So, der Rechtsstreit nimmt dann 1990 zwischen AT&T und der University of California in Berkeley immer mehr Formen an und es kommt zu gerichtlichen Prozessen und Auseinandersetzungen, woraufhin dann eben halt die in mehreren Phasen immer noch AT&T-Code aus dem BSD-Code entfernt wird. Gleichzeitig passiert Folgendes, dass mit dieser Net 2 genannten Ausgabe des Codes ein Bill Jolitz darauf aufmerksam wird. Er hat sich gerade einen neuen 386er gekauft und hat diesen Code auf den 386er portiert. Dieses Projekt, das I368 BSD, existierte nur relativ kurz, so 2-3 Monate. und wurde dann aufgenommen von anderen Gruppen. Die beiden Gruppen nennen sich, sind heute bekannt als FreeBSD und NetBSD, wobei eben halt die FreeBSD-Leute gesagt haben, okay, diesen Code für den 386er, den wollen wir weiterentwickeln und fördern und pflegen. Die NetBSD-Leute haben gesagt, wieso nur 386er? Wir haben hier noch Motorola-basierte Workstations, wir haben hier die alten Sun-Workstations, wir haben die HP300, die HP400, die SGI, die VEX und so weiter, die haben auch ein Recht auf ein vernünftiges Betriebssystem. Ja, das heißt, beide Gruppen haben sich mehr oder weniger gemütlich irgendwie eigene Zweige und eigene Wege der Weiterentwicklung gesucht und die auch gefunden. Das i386BSD wurde auch von einer Firma, die sich damals gegründet wurde, BSDI, aufgegriffen und weiterentwickelt und distributiert. Diese Firma BSDI hat dann daraufhin jahrelang kommerziell sehr stark mit dem FreeBSD zusammengearbeitet. Und von daher ist Folgendes passiert, dass dieses FreeBSD jahrzehntelang eine sehr starke finanzielle Unterstützung erfahren hat. Und daraufhin auch zu einem gewissen Faktor wurde. 1993 ist dann der Rechtsstreit mit ENT verloren gegangen, was Konsequenzen hatte. Der lizenzpflichtige Code wurde endgültig aus dem BSD entfernt. Ja, dieses endgültige sah so aus, dass alle Dateien stumpf weggeschmissen wurden. Und was nicht neu geschrieben wurde, werden konnte, wurde halt nicht neu geschrieben. Punkt. Das AT&T verkaufte dann auch die Rechte von Unix dann endgültig an Novell und war damit draußen. Übrig blieb das 4.4 BSD Lite 1, das also größtenteils schon entfernt hatte. Um dieses 4.4 BSD Lite 1 nutzen zu können, brauchte man noch eine AT&T-Lizenz. Ja. Dieses Lite 1 wurde aber trotz allem in FreeBSD und NetBSD integriert. Und ja, auch in so Gemeinschaften wie NetBSD und Communities ist man sich nicht einig. Und dann gibt es hin und wieder so kleine Streitigkeiten und Reibereien. Das heißt, 1995 hat sich dann der TOD Rath gesagt, okay, NetBSD ist alles ganz gut, aber wir wollen etwas andere Projektziele verfolgen und wollen mehr auf Sicherheit legen und das, was wir haben, erstmal sicher machen, bevor wir weiterentwickeln. Während die Leute, die bei NetBSD geblieben sind, Sicherheit, ja, ist ja schön, aber wir wollen auch funktionierende Software haben und wollen auch die Funktionen weiterentwickeln. Das heißt, man hat sich da nach langen Diskussionen im Streit getrennt. Gleichzeitig erschien in diesem Jahr noch das 4.4 Lite 2. Bei dem ein gewisser Abschluss der Entwicklung an Berkeley festzustellen ist. Es sind nur noch 6 Dateien. Wenn ich mich recht entsinne, sind hauptsächlich Includes im Code mit dem Copyright von AT&T versehen. So, und das Ende des ursprünglichen originalen BSD-Projektes ist auch mit 95 dann eingeleitet. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt gibt es keinerlei BSD-Releases mehr aus der Universität von Berkeley. Die Lizenz wurde nochmal später umgestellt und gehen wir jetzt mal nicht weiter drauf ein. So, Kriterien. Wenn ich jetzt irgendwie über Betriebssysteme rede, ich möchte die vergleichen, sollte man sich ein bisschen Gedanken drüber machen, was man vergleichen möchte und sich irgendwie so ein paar Kriterien ausdenken und verfolgen. Es können Projektziele oder Philosophien sein, da werde ich ein bisschen drauf eingehen. Plattformen und Hardwareunterstützung kann ich leider in der kurzer Zeit nur ein bisschen ankratzen, werde es aber erwähnen. Dann so Sicherheitsaspekte wie Robustheit, Ausfall, Sicherheit, Zugriff werde ich eher stiefmütterlich behandeln. Zu dem Thema Lizenzen werde ich 2-3 Worte verlieren. Dokumentation werde ich auch ein bisschen was eingehen. Anwendung, Performance, Dateisysteme. Ja, mal gucken, wie ich mit der Zeit hinkomme, um dann zu gucken, ja, okay, hier kann ich noch ein bisschen was machen oder so. Als erstes mal so ein grober Vergleich, was zwischen BSD und Linux. Wenn ich mir so ein BSD angucke, dann sehe ich, dass da ein eigener Kernel ist. zum Teil eigene Tools und eigenes Userland. Ich sage eigene Tools zum Teil deswegen, weil niemand schreibt heutzutage ein komplettes Betriebssystem mehr alleine, sondern es werden immer irgendwelche Sachen von irgendwo anders importiert. So, wenn ich mir jetzt aber Linux angucke, dann sehe ich, dass da irgendwie viele Gruppen und Firmen an irgendwelchen Distributionen rumschrauben und diese Distributionen auch aus diversesten Quellen zusammensuchen. Ja, das führt dazu, dass ich unter den BSDs immer ein Repository habe. In diesem Repository habe ich für das System eigentlich alle Quellen drin, die ich brauche. Das heißt, ich lade mir das Repository runter, schmeiße das Build-Skript an und komme nach 2, 3, 4 Stunden wieder und gucke mir das Ergebnis an. Wenn ich jetzt so eine Linux-Distribution zusammenbaue, dann muss ich diverse Repositories besuchen, wie Kernel.org, irgendwie Userland-Geschichten und keine Ahnung von GNU.org oder was weiß ich. Alles muss ich mir also viele, viele Bestandteile zusammensuchen. Das brauche ich unter BSD nicht. Ja. Installation, ich kenne unter Linux hauptsächlich die Installation über CD, ja, wo alles drauf ist. Unter BSD wird seit Urzeiten eine Installation unterstützt, wo man eben ein kleines Medium hat, das Basissystem hochfährt und das dann über diverse Netzwerkquellen sich den Rest ziehen kann. Es gibt natürlich auch komplette CDs und DVDs und ähnliches. So, die Lizenzen, die BSD verwendet meistens die BSD-Lizenz, die relativ kurz ist, die wenn man sich anguckt, ist vielleicht so ist. Ja, wichtiger Bestandteil ist, das ist eine offene Software. Diese offene Software könnt ihr nehmen, könnt ihr verändern, könnt ihr machen mit, was ihr wollt. Nur bitte, bitte verklagt uns nicht für irgendwelche Fehler. Die GPL ist eine Lizenz, die im Laufe der Jahre immer größer geworden ist und wo ich sagen muss, die letzte Version habe ich nicht mehr gelesen, die war mir zu lang. So, bei den BSDs gibt es drei große Gruppen und ein paar kleinere. Ich werde jetzt die großen Gruppen und ihre großen Distributionen, die großen Systeme vorstellen und ein bisschen auf ihre Eigenschaften eingehen. Die in diesem kurzen geschichtlichen Vortrag vorhin haben wir ja habe ich ja schon gesagt, es gibt die FreeBSD, NetBSD, die beiden alten Systeme und eben halt das etwas jüngere OpenBSD. So, FreeBSD. FreeBSD hat eine Konzentration auf wenige Plattformen, hauptsächlich die Intel-Plattformen. Sie versuchen in dieser Plattform möglichst viel an Modernität und Cutting Edge halt wirklich on top zu sein, das Letzte aus der Maschine rauszuholen und dabei trotz allem robust und solide zu bleiben. Neben diesen Mainstream-Plattformen AMD, also AMD und Intel, unterstützen sie auch mittlerweile die Embedded-Plattformen, also ARM, also Raspberry Pi gibt es zum Beispiel einen Port oder PowerPC und MIPS. Das sind aber zurzeit wichtige Plattformen, auch für die. Ich weiß nicht, wie sie die in 2 Jahren oder 3 Jahren dann sehen werden. Muss ich echt so nicht sagen. Wichtige Eigenschaften von FreeBSD, ein kurzer Abriss. Es gibt einen Hypervisor, der nennt sich Beehive. Ist ähnlich, funktioniert ähnlich wie KVM oder vergleichbare Produkte unter Linux. Relatives Alleinstellungsmerkmal ist die ZFS-Unterstützung in FreeBSD. Dieses Filesystem unterstützen relativ wenig Betriebssysteme. FreeBSD kenne ich, so einige Solaris-Varianten. Unter Linux habe ich da ehrlich gesagt nichts Gutes gehört, was die Unterstützung von ZFS anbelangt. Ist interessant für Serveranwendungen und ähnliches. Ja, so. Dann das FFS, also das Berkeley Fast File-System, ist noch ein bisschen weiterentwickelt worden im FreeBSD, was auch und daran liegt, dass der Kirk McCusick von den Folien weiter oben mittlerweile einer der FreeBSD-Developer ist. Ja, die letzten Änderungen am Fast-File-System sind Soft-Updates. Soft-Updates, das ist ein Verfahren, mit dem die Metadaten auf dem File-System immer konsistent gehalten werden. und Journaling, ähnlich wie die XT3-Erweiterung unter Linux. FreeBSD unterstützt mehrere Firewall-Geschichten, IPFW, IP-Filter und Packet-Filter. Da kann man sich halt was aussuchen, was man möchte. Jails. Jails ist eine leichtgewichtige Alternative zur Virtualisierung. Es ist am ehesten vergleichbar mit Solaris Zones. Es ist nicht vergleichbar mit diesen Virtualisierungssachen, die ich unter Linux kenne, also diesen LCX-Containern oder so. Das ist schon leichtgewichtiger. Es ist sehr schnell, dass man mal kurz eine Jail angelegt hat und dann damit arbeiten kann. Die Jail kann das komplette FreeBSD enthalten, kann aber auch nur einzelne Applikationen einsperren, einkapseln. Dann gibt es die Linux-Emulation, das heißt, Linux-Binaries laufen auch unter FreeBSD. Punkt. Wichtig für die Linux-Emulation ist schlicht und einfach nur, dass bestimmte Sachen auch vorhanden sind. Also ich glaube nicht, dass man Systemd oder sowas da zum Laufen kriegt. Das ist damit sicherlich nicht gemeint. D-Trace, das sind die Debugging-Werkzeuge für Kernel-Applikationen. Das ist auch eine Übernahme aus dem Solaris. Ja, und man packt unter BSD nicht alles ins Basissystem rein, sondern man hat also neben dem Basissystem, das vollkommen lauffähig ist und wichtigsten Tools und X11 und erhält auch noch ein Paketsystem, wo man dann eben halt aus dem Paketsystem das GNU, das KDE und andere Sachen nachinstalliert. Dieses Paketsystem, das ist unter FreeBSD die Port Collection oder PNG heißt das, glaube ich, die neue Variante. So, Dokumentation, die ist unter FreeBSD, muss ich sagen, hervorragend. Es gibt Handbücher, es gibt das FreeBSD Handbook, das FreeBSD Developer Handbook, das FreeBSD sonst was Handbook. Da hat man also, glaube ich, 5 Handbücher zur Auswahl für verschiedene Bereiche und Themen. Es gibt ein Archiv mit irgendwie How-Tos, wie setze ich eine Firewall auf, wie kompiliere ich das, wie mache ich jenes und so weiter. Diese Bücher sind auch im Handel erhältlich. Das heißt, es gibt auch in gedruckter Form. Sprachen ist hauptsächlich Englisch. Kann sein, dass einige übersetzt sind auch ins Deutsche. Da bin ich jetzt nicht genau informiert. Ältere Varianten der FreeBSD-Handbücher sind auf jeden Fall übersetzt. So, dann gibt es noch Verzeichnisse mit Webressourcen und Mailinglisten. Ja, bei Problemen kann man auch die richtige Mailingliste raussuchen und da die Leute mal direkt ansprechen. So, FreeBSD ist ein relativ großes Projekt. Es können nicht alle Sachen, die in dem FreeBSD drin sind, im FreeBSD selber entwickelt oder gewartet werden. Deswegen gibt es auch Absplitterungen, wie zum Beispiel das TrustedBSD. Dieses TrustedBSD hat in der Vergangenheit, hat angefangen so BSD, FreeBSD 4 und mittlerweile sind wir bei 10, die bestimmte Sicherheitserweiterungen wie ACLs und so weiter getrennt zu entwickeln, um sie die dann auch später wieder in den eigenen FreeBSD-Bereich übernommen wurden. Das ist also eine bewusste, mehr oder weniger bewusste Ausgliederung gewesen, um halt Sicherheitserweiterungen getrennt von eigentlichen Hauptentwicklung durchzuführen. Dann gibt es wieder so Absplitterungen, die Spezialisierung machen, wie zum Beispiel das NAS for Free. NAS for Free ist eine FreeBSD NAS-Lösung. Einfach installieren, starten, konfigurieren, fertig ist das NAS für das eigene Home-Netzwerk. PCBSD, das ist eine simple Desktop-Distribution. Simpel stimmt nicht ganz, eine Desktop-Distribution, die ist so, sagen wir mal, vergleichbar das SUSE unter den BSDs. Ja, installieren, fertig, glücklich sein, den LibreOffice starten oder sowas und arbeiten. TrueOS, das ist ein minimalisiertes FreeBSD für Serveranwendungen, wenn man selber bauen will. Weitere Spezialisierung ist das pfSense, das ist eine Firewall, die um den pfPacket-Filter gebaut wurde. Dann gibt es so Forks wie Dragonfly oder Darwin. Ja, gut, Darwin ist kein Fork. Die halt sagen, okay, mit der Umstellung zwischen FreeBSD 4 und 5 waren wir nicht so zufrieden, wir entwickeln sie selber weiter und haben auch noch so ein paar selber eigene Ziele, die wir weiter verfolgen. Darwin, das ist das macOS Open Source Variante. Die verwenden im Kernel-Bereich sehr viel FreeBSD. Und dann gibt es solche Sachen wie Gentoo für FreeBSD und ähnliche Projekte, also auch so übergreifende. So, zu den NetBSD-Projektzielen ist sicherlich die Unterstützung einer großen Anzahl von Plattformen. Ja, zurzeit werden vom NetBSD, glaube ich, 55 oder 56 Plattformen mit 16, 17 Prozessorfamilien unterstützt. Das ist eine große Menge und es gibt kaum irgendwelche Hardware, die keine Chance hat, dort mal irgendwie damit umgehen zu können. Ja, es ist allerdings so, dass für die eine oder andere Geschichte doch sehr viel Zeit noch investiert werden müsste. Das heißt, man kann sich die angucken, müsste dann aber gucken, wie der Stand der einzelnen Plattformen zurzeit wirklich ist. Gut, aufgrund dieser Höchstportabilität gibt es aber auch einen Höchstgrad an Interoperabilität. Das heißt, es werden viele Standard-APIs unterstützt, es werden auch einige Nicht-Standard-APIs unterstützt. Es gibt eine ganze Anzahl von Netzwerkprotokollen, eine ganze Anzahl von Dateisystemen. Ja, und das Ganze erreicht man nur, indem man ein gutes Design durchführt und auf Stabilität und dann erst auf Geschwindigkeit achtet. So, die wichtigsten Eigenschaften von NetBSD ist eben halt die hohe Abstraktion der Hardware. Ja, die wird erreicht, indem man einige Teile wirklich maschinenabhängig formuliert. Das heißt, man hat ein Treiber-Framework, das zu einem Teil, großen Teil maschinenunabhängig ist und dann nur kleinere Komponenten noch hat, wo die eigentlichen Treiber drin implementiert werden. Das heißt, ganz grob ausgesagt, wenn ich einen Ethernet-Treiber schreibe, dann handle ich einige Sachen mit der Ethernet-Frames irgendwie im maschinenunabhängigen Teil ab und nur noch die eigentlichen Hardware-Komponenten irgendwo ganz weit unten im Umgefrickel im eigentlichen Treiber-Code. Ähnliches ist also auch mit dem Audio-Framework passiert und mit dem Anschluss für diverse Laufwerke, die entweder SCSI, ATAPI oder ähnliches als Protokoll unterstützen. Das NetBSD sieht auf der Kernel-Ebene im Prinzip nur SCSI und nach unten hin wird dann irgendwie ATAPI draus über das ganze mehrschichtige Gebilde. Dann die OS-Emulation. Wir hatten bei dem FreeBSD gesehen, dass das eine Linux-Emulation unterstützt. NetBSD unterstützt eine Linux-Emulation auf den Intel-Plattformen, glaube auch auf der Motorola-Plattform, aber noch weitere Sachen. Zum Beispiel unter Motorola M68K kann auch eine Unterstützung für SunOS einkompiliert werden oder ähnliches. Dann VS Cons, maschinenunabhängige Konsole, ein Kernel-Debugger haben wir. Gut, Chaos. Da möchte ich auch nochmal zwei, drei Sachen, Worte mehr zu verlieren. Das ist ein Kernel Authorization Framework, das folgendermaßen funktioniert. Es gibt im Kernel-Bereich mehrere sogenannte Scopes. Ein Scope ist eigentlich nur eine Reihe von standardisierten Funktionen, die mit einem Zeiger auf dem Objekt Credentials und eine Aktion aufgerufen werden. Und diese einzelnen Funktionen entscheiden dann, ja, diese Aktion darf durchgeführt werden, diese Aktion darf nicht durchgeführt werden oder ich entscheide diese Aktion nicht. Ja, all diese Funktionen werden der Reihe nach aufgerufen und sobald eine Funktion sagt, nee, darfst du nicht, ist Ende. Dieser Vorteil dieses Frameworks besteht darin, dass ich, wenn ich es möchte, eigene Autorisierungsmethoden implementieren kann und in den Kernel rein als Modul einladen kann. Das heißt, ich kann dann einem bestimmten Benutzern zum Beispiel einfach über diesen Weg erlauben, bestimmte Sachen zu verändern, zu modifizieren, wie zum Beispiel Netzwerke oder Netzwerkverbindungen oder ähnliches. Da lassen sich ein paar Sachen machen. Ich kann auch sagen, okay, das klassische BSD-Sicherheitssystem soll nicht mehr so funktionieren wie ein BSD-System, sondern wie mehr so Linux-ähnlich. Da kann man verschiedene Sachen hin und her schalten. Package Source, das ist das System zur Verwaltung von Packages. Ähnlich den Port Collection unter FreeBSD. Dann haben wir diverse Netzwerkprotokolle auf verschiedenen Ebenen, SoftRed, dann wieder Erweiterung für das Berkeley Fast File System, die Soft-Updates, die wir auch schon aus dem FreeBSD kennen. Allerdings ist NetBSD eine andere Implementierung des Journals vorhanden. Und als letztes, als Eigenschaften RUMP oder Runnable User Metaspace Programs. Das ist eine relativ interessante Entwicklung. Ich nenne einfach mal ein Beispiel, wo man es einsetzt. Und zwar gibt es Probleme unter Umständen bei untrusted File Systems. Also wenn jemand mit einem USB-Stick kommt und der wird einfach gemountet, kann es sein, dass dieser USB-Stick, das Filesystem darauf so kaputt ist, dass das den Treiber im Kernel runterzieht und den Kernel damit beschädigt und das System eventuell zum Reboot zwingt oder andere böse Sachen macht. So, das kann man umgehen, indem man die Runnable User Space Metaprograms verwendet, deren Aufgabe es ist, diesen Kernel-Code für das Filesystem im Userland laufen zu lassen. Ja, das wird von NetBSD unterstützt, indem man beim Mounten des Untrusted Filesystems einfach nur eine Option angibt. Andere Anwendungsfälle für dieses RUMP sind ganze Subsysteme wie ein TCP-IP-Stack zu modifizieren, neu zu kompilieren und ebenfalls im User Space laufen zu lassen. Das heißt, als erstes ist das entwickelt worden, um Entwicklern einen Spielraum zu geben, Kernelentwicklungen zu machen, ohne ständig einen Kernel neu zu bauen. Mittlerweile häufen sich die Anwendungen in anderen Bereichen und das RUMP wird auch in den nächsten Jahren sicherlich auf andere Plattformen umziehen und portiert werden. So, Dokumentation. Die Dokumentationslage ist etwas schlechter oder deutlich schlechter als unter FreeBSD. Es gibt im Wesentlichen etwas, was nennt sich NetBSD Guide. Da steht fast alles für NetBSD drin. Aktuell ist allerdings nur immer eine englische Fassung. Der Rest ist mehr oder weniger ungepflegt, falls es überhaupt noch Übersetzungen gibt. Es gibt ein Archiv von How-Tos und FAQs und ein Wiki. Es gibt eine Sammlung von Hardware-Informationen. Da stehen also sehr viele Sachen drin, die man woanders vielleicht nicht findet oder lange suchen muss. Ja, verschiedene Linksammlungen zu unterschiedlichen Themen halt. Vielleicht auch Solaris-Administration oder SunOS-Administration oder ähnliches. Das ist immer sehr spannend, da mal rumzugucken, was da ist. Und halt, falls Fragen gibt oder Probleme gibt, kann man auch über Mailinglisten diese stellen. Ja, verwandte Projekte, auch NetBSD hat Projekte, die verwandt sind, beziehungsweise ausgegliedert sind oder eingegliedert wurden. Package Source ist eben halt das Paketsystem. Dieses Paketsystem ist plattformübergreifend, das heißt, man kann es zum Beispiel auch unter Solaris, AEX, HPUX, Linux oder ähnliche Systeme verwenden und betreiben. Devora OS, das ist eine Oberfläche, die ein Berliner geschrieben hat, der sich hauptsächlich mit Embedded-Systemen beschäftigt. Wobei Oberfläche ein bisschen zu wenig ist, der macht mittlerweile ein bisschen mehr und es geht in so leicht in den OS-Bereich mit rein. Die Ghost for Unix, das ist einfach eine CD, mit der man Hard-Disk-Image-Cloning machen kann. Das heißt, CD in den PC rein, Hard-Disk-Image ziehen, irgendwo hinpacken. Wenn man es wieder braucht, anderen Rechner nehmen, CD rein, Hard-Disk-Image auf den Rechner spielen, fertig. Dann ist halt das NT oder Windows XP oder was weiß ich, einfach mal kurz auf dem Weg installiert. Gibbet ist eine Live-CD. Und dann haben wir eben halt noch so die Debian GNU NetBSD, aber ich bin gar nicht mal sicher, ob das überhaupt noch existiert. Und das Gentoo NetBSD, das sind halt Varianten NetBSD-Kernel mit irgendwie Userland und Tools von Gentoo oder Debian. So, einen kurzen Blick noch auf OpenBSD. Die OpenBSD sagt, okay, wir haben hier schöne viele Systeme, ja, aber wir wollen Sicherheit haben. Ja, das heißt, immer wenn es ein Sicherheitsproblem gibt, versuchen die OpenBSD-Leute als erste eine Lösung zu finden und die zu publizieren. Ja. Die sind ständig dabei, irgendwelche Kryptografie in den Kernel einzugliedern. Unterstützen zwar eine ganze Menge von Plattformen, aber ging es deutlich weniger als NetBSD. Sie sind meiner Meinung nach und auch Ihrer Meinung nach entwicklerorientiert. Das heißt, das ist nicht OpenBSD, würde ich nicht so als Anfängerdistribution oder als Anfängersystem bezeichnen, sondern da muss man schon ein bisschen mitarbeiten, um das pflegen zu können, die Installation wirklich so hinzukriegen, wie man es möchte. Sie bringen versuchen oder bringen alle jedes halbe Jahr, alle 6 Monate neue Distributionen raus, damit die Leute auch immer in den Sicherheitsfragen immer schön auf dem Stand bleiben. So, was sind die besonderen Eigenschaften? OpenBSD hat eine stärkere Integration der Kryptographie. Es gibt viele assoziierte Projekte, da werde ich gleich nochmal drauf angehen, was das sein soll. Es gibt immer wieder so kleine Verbesserungen, dass man zum Beispiel ein neues API erfindet. Strl-Copy oder Strl-Cut kommt aus dem Bereich. Das sind verbesserte Versionen von Strl-Copy und Strl-Cut. Ja, dieses Randomized Malloc und MMAP, wo eben halt, wenn der angeforderte Speicher nicht mehr in linearen Seiten abgelegt wird, kommt auch aus der Ecke. Und so Sachen wie Add-Exit, Standard I.O. Protection, die Privilege Separation bei dem SSH und die Privilege Revocation stammt auch von denen. Statt irgendwie die FreeBSD Jail oder so, haben die ein Change Root Jailing, das sie besonders gehärtet haben. Das heißt, unter OpenBSD aus einer Change Root auszubrechen, dürfte eigentlich fast unmöglich sein. So, die verwandten Projekte, und da gehören jetzt erstmal die ganzen assoziierten Projekte dazu. Das heißt, OpenBSD hat festgestellt, okay, hier haben wir ganze Subsysteme, die überarbeitet werden müssen, neu gemacht werden müssen und anders gepflegt werden müssen und die auch für andere interessant sind. Die gliedern wir aus. Ja, bekannteste ist sicherlich die OpenSSH. Das Open Border Gateway Protocol Daemon, haben sicherlich ein oder zwei Leute mal von gehört. OpenNPD, also Open Network Time Protocol, OpenSMTP, also Open Simple Mail Transfer Protocol und den OpenEKIT. Das sind weitere Beispiele. Mandoc gehört auch dazu. Relativ neu ist nach dem ganzen OpenSSL-Debakel in der letzten Zeit das LibreSSL. Und dann gibt es natürlich so wieder so verwandte Projekte wie das Gentoo OpenBSD. Das MirOS ist ein etwas älterer Fork und Bittrig ist ein relativ neuer, junger Fork, der sagt, okay, wir wollen auch wieder ein bisschen Entwicklung und Funktionalität, neue Funktionalitäten in OpenBSD haben und wollen uns da wieder um kümmern. Ja. So, ein paar Referenzen, wo wird BSD eingesetzt, wo wird BSD verwendet, welche Projekte sind mal mit BSD durchgeführt und so weiter, habe ich eine, sagen wir mal, willkürliche Sammlung zusammengeschwartet. Ja, Apples Darwin, also das ist die Open-Source-Variante von Mac OS X, gehört mit dazu. ZOS-Kit, das ist eine Sammlung von Bibliotheken zur Erstellung von Betriebssystemen, die sich auch in den BSDs bedient haben. Der BSD-TCP-IP-Stack wurde von einer Firma namens PSO Systems auch für so Embedded Plattformen wie VxWorks portiert. Einige Experimente im Bereich Zusammenarbeit mit der NASA, eben halt im Bereich der Satellitenkommunikation und Mikrogravitationsexperimenten. Dann Massively Parallel and Real-Time Storage, das war ein Experiment, das wurde durchgeführt, um große Mengen von Videodaten in Hotel als glaube ich, Las Vegas irgendwie zu transportieren. Das heißt, es geht da also um wirklich Bandbreiten und irgendwie High-Performance-Computing mit Applikationen und so weiter und so weiter. Die Liste, wenn man sie sucht, kann man sie noch weiter durchsuchen und finden. Ja, es gibt also immer noch sehr, sehr viele Firmen, die BSD einsetzen, zum Beispiel Firma Rico im Druckerbereich oder gibt auch einen großen bekannten Routerhersteller, der BSD-basiert die Auswertung des Routerverkehrs macht. Ja. Projekte, die im Laufe der Zeit irgendwann mal gesondert angefallen sind für alle BSDs, ist eben halt Kame, der IPv6-Stack. ISDN for BSD, das heißt, die ISDN-Entwicklung für BSD wurde auch ausgegliedert, betrieben und dann in alle Systeme irgendwie eingefercht, eingezogen. Und so experimentelle Sachen wie das Transparent Cryptographical File System, das ist eine Studienarbeit gewesen. Der TNFTP, das ist eine portable FTP-Suite, die auch unter Linux häufig zu finden ist. Ja, generell Literatur, deutschsprachige, sieht zurzeit schlecht aus. Deswegen gebe ich einen kurzen Überblick über Sachen, die mal erschienen sind. BSD mit Methode, das ist, war ein Buch, das alle drei Systeme mal beschrieben hat. Ja, NetBSD 1.6, das ist ein Buch, das komplett geschrieben wurde für NetBSD 1.6 und nichts anderes. FreeBSD 5, 6, 7, ich weiß nicht, welches Handbuch da zuletzt übersetzt wurde, gab es mal. Dann gibt es so Klassiker wie The Design and Implementation of the 4.4 BSD Operating System. Das ist sehr schön zu lesen, da steht mal drin, wie das System funktioniert. Da gibt es mittlerweile ein Update zu, das nennt sich The Design and Implementation of the FreeBSD Operating System. Die OpenBSD-Leute haben eine Reihe, die nennt sich von Büchern und Veröffentlichungen, die nennt sich Absolute BSD. Wenn man rumguckt auf dem Markt, wird man sicherlich noch ein paar andere Sachen finden, aber ich fürchte relativ wenig Aktuelles. So, zum Schluss, ja, was für Systeme haben wir? Wir haben stabile Systeme, sie laufen nach meinen Erfahrungen sehr gut und sehr lange. Die Codebasis ist bekannt und bewährt, das heißt, man kennt seit vielen Jahren den Code und hat kaum noch Fehler irgendwie oder Probleme. Jedes Betriebssystem hat irgendwie besondere Features, ja, habe ich versucht zu zeigen, und die wichtigste Software, also GNOME, KDE oder so, solche Sachen auf der Oberfläche in Firefox und so weiter, das ist alles kein Problem, steht alles zur Verfügung und läuft. Ja, danke, und jetzt ist Zeit für eine Fragerunde. Falls irgendwelche Fragen bestehen, bitte erschlagen.
Eine kleine organisatorische Frage. Die Folien, sind die irgendwo im Netz oder kann man die irgendwie kriegen?
Ja, ich kann sie zur Verfügung stellen, das ist kein Thema.
Okay, ja.
Weil es cool ist. Ja, es ist zum Teil eine persönliche Entscheidung. Also ein Punkt kann sein, dass bestimmte Hardware von Linux nicht unterstützt wird. Ja, dann guckt man nochmal so bei NetBSD, ob es da läuft. Ja, also wenn, sagen wir mal, ein altes MIPS-Board oder so, ja, da ist Linux, glaube ich, ein bisschen schwach auf der Brust. Da ist NetBSD sicherlich ein Kandidat. Auch bei PowerPC kann man gucken, ob NetBSD oder FreeBSD ein besseres bietet. Das kann eine Sache sein. Dann eben halt, ich möchte bestimmte Firewall-Geschichten, da kann man sagen, okay, OpenBSD oder dieses pfSense, was ich erwähnt habe, wären auch eine Alternative dazu. Ja, da muss man gucken, welchen Applikationsfall hat man. Für den Desktop würde ich PCBSD empfehlen. Ja, und so weiter und so weiter. Ja, was für einen Anwendungsfall haben Sie? Okay. Ja, genauso soll es auch sein, oder kann man es betreiben. Ja, sicherlich, man kann auch jedes von diesen BSDs nehmen und sonst wohin drin, das geht auch. Ja und nein. Was wollen Sie genau wissen bezüglich der Portierung von NetBSD auf neue Plattformen?
Wenn ich jetzt irgendwie selber ein Board herstelle, das ja auch schon unterstützt wird,
Gut, das könnte ich unten am Stand zeigen, aber ich werde es mal kurz so erklären. Wenn ich jetzt ein neues Board haben unterstützen möchte, nehmen wir mal ein ARM A20 Board oder so, weil das geht relativ schnell, dann neue Unterstützung zu bauen. Dann gucke ich mir die Kernel-Konfigurationsdateien an für Verwandtes. Ja, also AllWinner A20, da haben wir jetzt sind zurzeit sechs oder sieben Boards schon unterstützt. Das heißt, ich kopiere mir einfach die Konfiguration jetzt erstmal, passe die ein bisschen an und gucke nach, was ich noch nicht habe, beziehungsweise was ich ein bisschen anders machen muss. Ja, starte dann ein Skript. Dieses Skript, sage ich, baue mir für Evaluation Board Arm V7 das System. Ich starte das an, gehe Kaffee trinken, Mittagessen, gucke dann abends nochmal vorbei, wie der Stand ist und habe dann morgens eventuell das komplette System fertig mit dem Image, das ich installieren kann. Das, dieses Image teste ich dann, ob es funktioniert und bereinige die Bugs soweit, bis dieses Image erstmal vernünftig läuft. Und dann fange ich an, gucke nach, was fehlt mir noch und glieder das langsam nach und verbessere das. Ja und nein, nicht bis ins letzte Detail, aber es ist dokumentiert und wenn man, sagen wir mal, einmal einen neuen Treiber eingegliedert hat, dann weiß man, wie es geht und vergisst das nicht so schnell wieder. Ja, ja. Also es gibt irgendwo einen Artikel, da steht drin, wie schreibe ich einen neuen Treiber. Da steht auch drin, wie man einen Treiber integriert. Ja, es ist mal auf einen Pseudo-Treiber, aber macht ja erstmal nichts weiter. Ja, gibt es in Deutsch und Englisch den Artikel. Ja, dann gibt es eben halt das Beschreibung, wie baue ich das System. Und aus mit diesen beiden Sachen muss man dann klarkommen. Ja, die besonderen Varianten und Möglichkeiten Installation für so eine ARM-Plattform oder so muss man selber kennen. Beziehungsweise muss man in der Dokumentation nochmal nachgucken und erfahren. So, weitere Fragen? Also hier kam eben die Frage, ob es die Möglichkeit gibt, Linux-Treiber für Netzwerkkarten und Ähnliches unter FreeBSD zu installieren, wenn es da keinen gibt. Ja, also es gab mal ein Projekt, das sich damit beschäftigen wollte, Linux-Treiber unter BSDs zur Verfügung zu stellen. Da ist aber nichts draus geworden, weil die Linux-Leute irgendwelche Treiber-Interfaces wieder geändert haben. Ja, und es von daher abzusehen war, dass dieses Projekt ewige Pflege bedürfte. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, wenn man sich mal die Treiberstrukturen im FreeBSD oder NetBSD anguckt und die dann vergleicht mit den Treiberstrukturen im Linux, dann möchte man sowas nicht mehr anfassen. Ja. Ich habe da mal eine Grafik gesehen, die ich leider nicht wiederfinden konnte. Da war auf der linken Seite der Repository-Baum von NetBSD abgebildet. Ja, so schön. Und auf der rechten Seite der Linux-Kernel-Baum. Das sah also ziemlich wilde aus und nach meinen Erfahrungen ist das auch ziemlich wild. So. Ja. Da würde ich jetzt nicht sagen, selber schreiben. Ja, oder ein bisschen warten. Manchmal kommt da was nach. Wenn man eine Hardware gewählt hat, die nicht allzu exotisch ist, regelt sich das normalerweise. Ja, vielleicht auch mal einen Kernel ausprobieren, vielleicht ist es ja schon. Okay. War hier noch was? Keine weiteren Fragen? Ja, dann bedanke ich mich und wünsche euch noch viel Spaß.